Guten Morgen. Das heutige Predigtthema ist das Geheimnis Gottes. Und ich möchte mit euch gern den Predigttext zuerst vorlesen, bevor wir einsteigen. Der Predigttext ist heute Epheser 3, Vers 1 bis 13. Und ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung vor. Dort oben steht es in der Einheitsübersetzung, weil wir da hinten die NÜ nicht haben. Aber es ist sowieso am besten, wenn ihr aus euren eigenen Bibeln mitlest. Das ist immer besser. Die ist man ja schon gewohnt. Und ich bitte euch, zum Lesen des Wortes Gottes aufzustehen. Da schreibt Paulus: Weil ich diese Botschaft euch nicht Juden gebracht habe, bin ich, Paulus, jetzt im Gefängnis, sozusagen ein Gefangener des Messias. Ihr habt doch wohl von der Aufgabe gehört, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, Verwalter der Gnade Gottes zu sein. Denn durch eine Offenbarung hat er mir das Geheimnis enthüllt, wie ich es eben kurz beschrieben habe. Wenn ihr meinen Brief lest, werdet ihr merken, welche Einsicht Gott mir in das Messias-Geheimnis geschenkt hat. Früheren Generationen war das nicht bekannt. Er hat es aber jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist enthüllt. Die nichtjüdischen Völker sollen mit am Erbe teilhaben und mit zu dem einen Leib gehören. Und die Zusagen Gottes, die in Christus Wirklichkeit wurden, sollen durch das Evangelium auch ihnen gelten. Durch die Gabe der Gnade Gottes bin ich ein Diener dieser Botschaft geworden. So hat er an mir seine gewaltige Macht erwiesen. Mir, dem Geringsten von allen, die Gott geheiligt hat, wurde die Gnade geschenkt, den nichtjüdischen Völkern verkündigen zu dürfen, dass der unfassbare Reichtum des Messias auch für sie da ist und ans Licht zu bringen, wie Gott dieses Geheimnis nun verwirklicht hat. Diesen Plan, den der Schöpfer aller Dinge vor aller Zeit gefasst und bis jetzt verborgen hielt. Erst durch die Gemeinde sollte das den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt bekannt werden. Auf diese Weise sollten sie die vielfältige Weisheit Gottes kennenlernen. Denn so entsprach es dem ewigen Plan Gottes, den er in Jesus Christus, unserem Herrn, verwirklicht hat. Und weil wir uns auf ihn verlassen, haben wir den freien Zugang zu Gott, den wir in aller Offenheit und voller Zuversicht nutzen. Darum bitte ich euch, lasst euch nicht irre machen durch das, was ich leiden muss, denn ich ertrage es euretwegen zur Ehre für euch. Amen. Also ihr seht, der Text ist lang, Geheimnis wird zweimal erwähnt, aber der ganze Text enthält viel Information zum Geheimnis Gottes. Wir werden in den nächsten beiden Wochen auch nochmal diesen Text behandeln unter anderen Aspekten. Das heißt, er wird gut eingetaucht werden. Und heute schauen wir uns, wie gesagt, wir begrenzen uns heute auf das Geheimnis Gottes. Und bevor ich einsteige, möchte ich euch noch eine andere Bibelstelle vorlesen. Und zwar aus Kolosser 2. Der Kolosserbrief ist sozusagen der Parallelbrief des Ephesers. Sehr ähnlich im Aufbau, sehr ähnlich im Inhalt. Und Paulus schreibt an die Kolosser in Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Damit ihre Herzen ermahnt, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Dieser Gottesdienst war in seiner Vorbereitung außerordentlich angefochten. Und ich hatte noch nie solche Angst, hier hochzukommen. Und ich weiß nicht mal genau, wieso. Entschuldigung. Es hat sich gezeigt, seit wir die Epheser-Reihe durchmachen. Seit wir diese Reihe als Gemeinde durchmachen, ist unter den Predigerbrüdern sehr viel Anfechtung. Ist auch schön, habe ich auch noch nicht erlebt. Und ich möchte euch die Verse, die ich jetzt vorhin vorgelesen habe, unter einem anderen Aspekt nochmal vorlesen. Und zwar will ich, dass ihr wisst, welch großen Kampf wir um euch haben. Um alle hier. Damit eure Herzen ermahnt, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und wir haben die letzten Wochen von so vielen Schätzen gehört. So unglaublich viele Schätze, die in Christus verborgen sind für uns, die Gemeinde. Und wir Brüder, die Ältesten noch mehr, kämpfen wirklich sehr. Und wir sehen, dass es außerordentlich angefochten ist. Jörg und ich haben in der Vorbereitung für diesen Gottesdienst sehr gekämpft. Ich verstehe wirklich nicht genau, wieso. Ich denke, für die meisten wird heute nicht viel Neues dabei sein. Aber es geht um Gottes Ehre in der Gemeinde. Und dieses Geheimnis, das Gott uns offenbart hat und wofür Paulus betet und wofür wir beten, dass wir wirklich zur Erkenntnis dieses Geheimnisses durchdringen wollen, das soll heute das Thema sein, zu unserer aller Ermutigung und Stärkung. Und bitte bewahrt euch diesen Gedanken im Hinterkopf, dass wir als Gemeinde zusammen kämpfen und dass wir Brüder für euch kämpfen und in einem Kampf stehen, den wir nicht verstehen, aber den Jesus bereits gewonnen hat. Und dementsprechend möchte ich jetzt noch mal kurz beten, bevor ich dann anfange. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du bereits den Sieg in Jesus Christus vollbracht hast. Ich danke dir, dass du uns dein Geheimnis offenbart hast und dass wir darin eintauchen dürfen und sehen dürfen, welche Schätze in Christus verborgen sind und uns gegeben sind. Danke, Herr, für dein Wort, in das wir eintauchen dürfen. Und Herr, ich bitte dich, lass uns erkennen die Wunder in deinem Gesetz. Lass uns erkennen dein Wirken bis heute und in alle Ewigkeit. Und Herr, stärke du uns zur Erbauung deiner Gemeinde als Licht für dich in dieser Welt. Gepriesen sei dein Name. Amen. Stellt euch vor, euch wird ein Geheimnis offenbart. Der Max hat mir in der Vorbereitung das Beispiel gegeben, Apple. Ich bin überhaupt kein Apple-Fan, ich bin eher ein Apple-Feind. Aber es ist so, dass Apple diese großen Konferenzen hatte, wo sie ihre neuen Produkte veröffentlicht haben oder öffentlich dargestellt haben. Und man kann sich denken, dass viele Produkte auch für viele Mitarbeiter im Betrieb neuartig waren, dass da viel Geheimhaltung war. Die haben sehr viel Geheimhaltung, jetzt weniger, aber früher viel mehr, wo sie diese Produkte wirklich versteckt haben und versucht haben, vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Das heißt, man kann sich denken, dass in einem Millionenbetrieb und wo viele, aber Tausende von Leuten mitarbeiten, nicht alle Bescheid wissen, was jetzt genau kommt, aber die meisten sehr wohl wissen das, was kommt. Und dann gibt es uns Konsumenten und gierige Kunden, uns Kunden von Apple, die davor stehen und sehen und warten, was kommt. Und dann wird es offenbart, dieses Geheimnis von Apple, dieses neue Produkt, dieses iPhone oder ganz am Anfang das iPod oder was auch immer das alles gab. Und alle sind baff und denken sich, wow, wie genial. Sowohl die, die geahnt haben, dass was kommt, als auch die, die gar nicht gewusst haben, was kommt, waren meistens überwältigt von diesen Veröffentlichungen von Apple. Das Gleiche haben wir auch hier in der Bibel und in unserer Geschichte, in der Geschichte unserer Menschheit. Und zwar im geschichtlichen Spiel Gottes mit seinem Volk Israel und den Nichtjuden oder auch den Heiden. Also ich werde im weiteren Verlauf der Predigt Heiden sagen zu all diejenigen, die nicht Juden sind. Gott erschuf am Anfang den Menschen nach seinem Bild. Er erwählte sich jedoch im weiteren Verlauf aus Abraham und den Nachkommen Abrahams das Volk Israel als sein abgesondertes und heiliges Volk. Als einziges Volk unter allen anderen Völkern. Und Israel erhielt dann die Verheißung, dass sie ein ewiges Erbe haben sollten und dass sie auf einen ewigen Frieden bei Gott, ihrem Herrscher, warten dürften. Und die Heiden, die würden unterworfen werden und auch unter der Herrschaft Gottes stehen, jedoch als Unterworfene. Israel wusste, dass ihm die Verheißung in Bezug auf den Messias, auf den Erlöser, zustehen würden. Und das Alte Testament ist vollgepackt von Verheißungen und Prophezeiungen auf Jesus. Und sie wussten, auf wen sie warten. Aber von den Heiden als Mitteilhaber dieser Verheißung, von uns Nichtjuden als Mitgenießer und Miterben, war nicht die Rede, überhaupt nicht. Kein bisschen. Und man muss ehrlich dazu sagen, die Heiden hatten auch gar nicht daran gedacht, dass sie den Gott Israels als ihren Gott ansehen würden oder wollten. Doch in der Geschichte Israels und in der Geschichte der Menschheit, bis vor etwa 2500 Jahren, ließ Gott durch seine Propheten immer wieder Andeutung fallen. Andeutung dahingehend, was er wirklich vorhatte. Dass die Heiden Miterben sein sollten, war ein Geheimnis, aber er hat es angedeutet. Zum Beispiel in Jesaja 2, Vers 2 bis 5 könnt ihr nachlesen. Diese Hinweise verstanden die Israeliten jedoch nicht. Und dieser Zusammenschluss, die Bildung der Gemeinde Gottes durch Heiden und Juden, war ein wohlbehütetes Geheimnis. Und ich denke, ich darf hier mit Fug und Recht feststellen, dass es das bestgehütetste Geheimnis der Menschheitsgeschichte bis dato war. Ein Geheimnis, das die Israeliten nicht lösen konnten, egal wie sehr sie auch suchten und wie sehr sie forschten. Petrus schreibt es in seinem Brief. Ein Geheimnis, das nicht einmal die Engel kannten. Ein Geheimnis, das uns vor 2000 Jahren in Jesus offenbart wurde. Und jetzt dürfen wir das wissen. Dieses gewaltige Geheimnis. Ich möchte mit euch heute dieses Geheimnis anhand von zwei großen Punkten betrachten. Erstens, was genau ist dieses Geheimnis? Worin liegt seine Bedeutung? Und zweitens, wo haben wir als Gemeinde unseren Platz in diesem Geheimnis? Was ist unser Teil daran? Zuerst aber, bevor wir auf diese beiden Punkte eingehen, zwei Gedanken zum Geheimnis selbst. Erstens, uns ist dieses Geheimnis offenbart worden und es ist für uns kein Geheimnis mehr. Seit 2000 Jahren nicht mehr. aber das schmälert seinen Wert keineswegs. Wir haben eine gewaltige Geschichte an Offenbarung hinter uns, wenn wir die Kirchengeschichte anschauen. Ganz viele große Männer, die uns das alles erklärt haben. Und auf dieses Fundament bauen wir unsere Lehre. Und denken dann oft nicht mehr über vieles nach. Wir sehen aber in diesem Geheimnis die Größe Gottes in seinem wunderbaren und durchdringenden Licht. Oder so, wie Paulus es in unserer Stelle ausdrückt, finden wir darin den unerforschlichen Reichtum des Christus. Unerforschlich ist der Reichtum und den finden wir in diesem Geheimnis. Das Problem ist, dass wir uns oft dieses Geheimnisses nicht bewusst sind. Ich weiß für mich selbst, dass ich, bevor ich angefangen habe, mich mit dem Epheserbrief auseinanderzusetzen, oft einfach darüber hinweggelesen habe. Ja, es ist offenbar, ich brauche mich nicht mehr darum zu kümmern, das passt schon so. Aber damit habe ich einen ganz, ganz starken und großen Ausgangspunkt für Segen, für mich, aber vor allem für die Gemeinde außer Acht gelassen. In diesem Geheimnis haben wir als Gemeinde ein so starkes Segensfundament, dass es unbedingt mal betrachtet werden muss. Das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, das Geheimnis ist offenbar. Jeder, der die Bibel aufschlägt, kann es nachlesen. Es ist nicht mehr verborgen. Und damit ist es auch der Welt offen dargelegt. Das Geheimnis wurde den Aposteln durch den Geist Gottes erklärt oder offenbart. Gott selbst sagt in seiner Schrift, dass ohne seinen Geist niemand sein Wesen oder seine Gedanken verstehen kann. Das heißt also, dass auch wenn jeder dieses Geheimnis lesen kann, keiner es ohne den Geist verstehen kann. Das ist so, als ob man mir eine hohe mathematische Aufgabe gibt und das Lösungsbuch nebendran. Ich habe die Antworten, ich kann nichts damit anfangen. Wer den Geist Gottes nicht hat, kann das Geheimnis lesen. Aber was es mit sich trägt, versteht er nicht. Deswegen, wenn du heute nichts verstehst, sei nicht traurig drüber, sondern geh zum Herrn und gib ihm dein Leben. Er möchte, dass du mit teilhast an diesem Geheimnis. Gut, das gesagt, beginnen wir mit dem Geheimnis, damit es keines mehr ist. Erstens, was ist das Geheimnis? Worin besteht denn das Geheimnis Gottes? Wir haben bereits davon gelesen und gehört, ziemlich am Anfang der Epheserei, relativ in den ersten Predigten. Und das schreibt Paulus nämlich, und darauf nimmt er ja auch Bezug in seinem Text, den wir heute als Predigttext haben, da schreibt er, wie ich zuvor kurz geschrieben habe, in Epheser 1, Vers 9 bis 10, da schreibt er, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, gemäß seinem wohlwollenden Ratschluss, den er gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Und damit ist eigentlich alles gesagt, was wir zum Geheimnis Gottes wissen müssen. Das ist das Geheimnis, nämlich in der Fülle der Zeiten alles unter Christus zusammenzuführen und ihn über alles zu erhöhen. Das war Gottes Plan von Anfang an und wird in Ewigkeit durchgesetzt und vollendet. Aber diese Aussage ist geistlich massiv geladen. Wenn man heutzutage, vor allem im Internet, öffentliche Aussagen macht, dann werden sie fast immer von irgendjemandem sofort darauf untersucht, ob sie irgendeinen Inhalt gegen irgendeine Gruppierung von Menschen enthält. Und wenn dann was drin steht, dann heißt es, diese Aussage hat Triggerpotenzial. Diese Aussage hat massives geistliches Triggerpotenzial. Denn die Aussage, diese Behauptung, dass Jesus alles unterstellt wird, dass unter ihm alles zusammengeschlossen wird, das sagt nichts anderes aus, als dass alle Mächte der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, das heißt nicht nur dämonische Mächte, sondern auch alle weltlichen Mächte, alle Mächte ihren Herrscherstatus ablegen werden müssen. Da gibt es gar keinen Ausweg. Die Aussage sagt nichts anderes aus, als dass der König der Ewigkeit bereits von Anbeginn der Zeiten feststeht. Unausweichlich. Die Behauptung sagt nichts anderes aus, als dass alles Mühen und Streben der Menschen gegen Gott völlig umsonst ist. Sie sagt nichts anderes aus, als dass es nur einen Gott gibt und dass nur er souverän ist. Denn was er vor Erschaffung der Welt festgelegt hat, wird er am Ende vollenden. Dazwischen ist überhaupt kein Raum, gegen ihn zu sein. Diese Aussage macht alles andere zunichte. Und ich kann mir vorstellen, dass der Teufel vor Wut schäumt, wenn diese Aussage gemacht wird. Und vielleicht ist genau wegen dieser Aussage die Predigt heute so angefochten. Gott hat beschlossen, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Nichts bleibt verschont oder verborgen. Alles wird unter seine Füße gestellt. Der Teufel kann wüten und schäumen, wie er will. Jesus ist bereits Sieger. Die Feinde des Kreuzes können spotten und schimpfen, wie sie wollen. Jesus hat sie bereits überwunden. Die Mächte dieser Zeit und aller anderen Zeiten können eifern und wettern und tun und machen, was sie wollen. Jesus ist bereits König. Und das ist natürlich für uns kein Geheimnis mehr, aber das ist das Geheimnis Gottes, das über 6000 Jahre lang verborgen war vor jedem und auch jetzt von vielen nicht verstanden wird. Am Ende von Kapitel 1 lesen wir, dass Gott Jesus aus dem Tod auferweckt hat und im Zuge dessen in derselben Kraft ihn über alles erhöht hat und ihm alles unter die Füße unterworfen hat. Alles ist dem Herrn unterworfen. Aber zuvor musste Jesus sterben. Auch Teil des Geheimnisses. Und dazu möchte ich einen kleinen Bogen schlagen. Noch bevor die ersten Menschen sündigten, jetzt habe ich den Satz. Noch bevor die allerersten Menschen sündigten, wusste Gott bereits, dass seine wunderbare Schöpfung, seine perfekte, vollkommene Schöpfung unter der Sünde zerbrechen würde. Er wusste es. Noch bevor die Erde erschaffen war, hatte er bereits seinen Plan gefasst und seinen Willen als Geheimnis verborgen. Und im Laufe der Jahrhunderte, der Jahrtausende, in denen sein Volk mit der Sünde, mit sich selbst und mit Gott rang, ließ er immer wieder Hinweise, Hoffnungstropfen auf einen Erlöser fallen. Ein Erlöser, der diesen paradiesischen Anfangszustand wiederherstellen sollte. Dass sein Volk aus diesem ständigen Kampf zwischen Sünde und sich selbst befreien und erlösen sollte und zu einem ewigen Frieden führen sollte. Und dann kam er, dieser Erlöser, dann kam Jesus, der Messias, der Erlöser. Und als Jesus zu wirken begann, da spielte die unsichtbare Welt verrückt. Wir brauchen ja nur die Evangelien zu lesen. Da wimmelt es auf einmal von Dämonen. Die Dämonen krochen aus all ihren Löchern und ja, wir wissen teilweise nicht, ob sie versuchen, sich bei Jesus einzuschmeicheln oder ob sie sich ihm entgegenstellen wollen. Was wir sehen ist, dass Jesus in keinem Moment nachgegeben oder zurückgeschritten ist, sondern immer Sieger war. Er sprach davon, dass das Reich Gottes jetzt gekommen ist, als er auf der Erde war. Er sagte, jetzt ist das Reich Gottes. Und die Apostel hörten das, seine Jünger hörten das. Und dann wurde er gefangen genommen und hingerichtet. Und die Hoffnung auf ein Friedensreich zerplatzte. Ja, wer hätte ahnen können, dass der Erlöser Gottes dann doch vom Satan besiegt wird? Die Versprechen Gottes, waren sie nur hohl und leer? Der Teufel scheint gewonnen zu haben. Und oh, wie freut er sich, dass Jesus tot ist. Wenn Jesus weg ist, dann hat der Teufel die ewige Herrschaft. Kein Friedensreich, kein Erlöser, kein Sieg Gottes. Aber zu seinen Lebzeiten hatte Jesus viele kryptische und weniger kryptische Hinweise darüber fallen lassen, dass er wieder auferstehen würde. Und tatsächlich, am dritten Tag ist er auferstanden. Für die Jünger unvorstellbar, für die Menschen völlig unvorstellbar und für den Teufel absolut unerwartet. Er steht aus den Toten wieder auf. Und der Tod ist besiegt, sein Stachel vernichtet, die Sünde gesühnt, die Feindschaft zwischen Gott und den Menschen und die Feindschaft zwischen den Heiden und den Juden ist getötet, der Teufel hat verloren. Und er wusste nicht einmal, wie ihm geschah. Es ist wie ein kosmisches Schachspiel, in dem Gott den Teufel für einige Züge die Überhand lässt. Und der Teufel schlug die Dame Gottes, also die Schachfigur, die Dame, und dachte, jetzt kann ich den König Schach setzen und dann Schachmatt. Aber er sah nicht, dass Jesus als Bauer kam und schon bis zum Ende des Schachfelds gegangen war, um auf der anderen Seite als Dame und als eigentlicher König wieder aufzutauchen. Und darin wird Gottes Weisheit offenbar. Im Evangelium, in der guten Nachricht, dass Jesus gesiegt hat. Wenn der Teufel gewusst hätte, was er mit diesem Tat, mit diesem Angriff auf Gott auslöste, was er mit diesem Schachzug auslöste, er hätte ihn ganz, ganz sicher verhindert. Das steht nämlich in 1. Korinther 2, Vers 6 bis 9. Und ich mag diese Bibelstelle wirklich gern. Ich mag natürlich alle Bibelstellen wirklich gern. 1. Korinther 2, Vers 6 bis 9. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeiten nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das Geheimnis Gottes. Es war so verborgen, dass niemand es auch nur erahnen konnte. Wer hätte gedacht, dass Gott selbst für seine Schöpfung ans Kreuz geht. Der Teufel ganz sicher nicht. Ihm ist das Konzept Liebe völlig fremd. Aber wie wir aus der Dreieinigkeitspredigt von Friedel wissen, ist Gott Liebe. Es ist der zentrale Wesenszug. Kurze Notiz am Rande, bevor ich weitergehe. Der Teufel ist besiegt. Aber wir müssten uns sehr davor hüten, ihn zu verspotten oder ihn zu unterschätzen. Er wütet im Weingarten Gottes mit allen Waffen, die ihm zur Verfügung stehen. Und er kommt wie ein brüllender Löwe, er kommt wie ein Wolf im Schafspelz, er kommt wie ein Engel des Lichts. Und er kommt viel mächtiger, als wir es jemals sein könnten. Nie mächtiger als Jesus. Aber nicht mal der Erzengel sagte ihm ein böses Wort, sondern wies auf Jesus. Gehen wir zurück zum Geheimnis Gottes. Mit dem, was wir jetzt gehört haben, ist das Geheimnis nicht atemberaubend? Ist das nicht großartig? Wenn wir jetzt das Alte Testament lesen, wenn wir jetzt das gleiche Buch lesen, das die Juden 6000 Jahre lang hatten, also Stück für Stück, natürlich nicht alles auf einmal. Aber wenn wir jetzt das gleiche Buch lesen, dann fällt uns die Offenbarung dieses Geheimnisses sofort vor die Nase. An jeder Ecke der Schrift sehen wir Jesus. Und was er vollbracht hat und was er in Ewigkeit vollbringen wird. In jedem Moment der Bibel erkennen wir diese zukünftige Verheißung, die vor 2000 Jahren ins Rollen gebracht wurde. Nämlich alles unter einem Haupt in Christus zusammenzufassen. Und das umfasst uns, die Gemeinde. Deswegen schreibt Paulus in seinem Predigttext heute, also in unserem Predigttext, in seinem Brief, heute in Kapitel 3, Vers 6, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Das ist das Geheimnis, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib dazugehörige sind, Mitteilhaber der Verheißung. Alles unter sich zusammenzufassen bedeutet auch die Nichtjuden. Und damit wird, weil die Gemeinde die Erfüllung dieses Geheimnisses bereits jetzt ist, wird, so wie es in Vers 9 bis 11 heißt, das Geheimnis Gottes durch die Gemeinde zu einem Zeugnis von Gottes Weisheit. Denn Paulus erklärt dort, was die Gemeinschaft ist, die Gemeinschaft des Geheimnisses, das von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen, aber natürlich auch in den irdischen, durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Habt ihr euch eigentlich mal überlegt, wie atemberaubend diese Tatsache eigentlich ist? Lasst euch das in Ruhe mal durch den Kopf gehen. Gott hat diesen Beschluss, der uns jetzt hier stehen lässt, diesen Beschluss hat er vor allen Ewigkeiten bereits getroffen. Und er hat ihn ausgeführt und dabei die Weisheit aller anderen Mächte vorgeführt. Er hat den Beschluss vor Ewigkeiten von allen geheim gehalten und erst durch seinen Sohn offenbart. Wenn ich so ein cooles Geheimnis habe, dann weiß es spätestens einen Monat später meine ganze Familie und damit wahrscheinlich der Rest der Welt. Und die Offenbarung des Geheimnisses selbst ist, und das ist ganz stark, an die Gemeinde gebunden. Ja, noch mehr, die Gemeinde Gottes ist ein Beweis für das Geheimnis Gottes. Wir zusammen sind der Beweis von Gottes Weisheit. Die Gemeinde ist der Ausdruck des Geheimnisses Gottes in unserer Zeit. Und ich lasse diese Aussage jetzt einfach mal so stehen. Wir werden nachher näher darauf eingehen. Denn es gibt noch einen weiteren Aspekt, den ich in Bezug auf das Geheimnis Gottes ansprechen möchte. Und dazu lese ich euch Kolosser 1, Vers 26 bis 27 vor. Und lest mal Kolosser, das erste Kapitel zu Hause. Großartig. Kolosser 1, Vers 26 bis 27. Das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, nun aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Reichtum der Herrlichkeit des Geheimnisses ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, welche Hoffnung, wenn nicht die der Ewigkeit in und bei Jesus Christus? Und das ist ja das, was das Geheimnis Gottes ist, nämlich alles unter einem Haupt, unter Christus zusammenzuschließen. In ihm auch wir. Und das können wir in der Offenbarung nachlesen. Am Ende der Zeiten wird Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel erschaffen und er wird regieren allein und es kann keiner mehr dort sein, der nicht von ihm geheiligt ist, der nicht zu seinem Volk gehört. Und in ihm werden alle Völker der Erde gesegnet. In Christus wird die Herrlichkeit sein und jeder in ihm in Herrlichkeit. Das ist doch die Hoffnung, auf die wir leben, dass wir in Ewigkeit leben werden bei Christus. Und davor wird der Feind endgültig besiegt werden. Und ihr könnt in Offenbarung 10, Vers 7 nachlesen, dass das Geheimnis Gottes, das steht wörtlich so drin, dass das Geheimnis Gottes dann vollendet wird. Genau so, wie es seinen Propheten tausenden von Jahren zuvor bereits als Heilsbotschaft verkündet hat. Das ist der vollkommene Wille Gottes, dass Jesus in Ewigkeit regiert und wir mit ihm. In Kolosser lesen wir, dass alles durch Jesus erschaffen ist, alles für ihn erschaffen ist, dass er vor allem ist und dass alles seinen Bestand hat in ihm. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Inhalt und das Ende der gesamten Heilsgeschichte, des gesamten Willens Gottes. Die Vollkommenheit der Ewigkeit liegt in ihm und bei ihm und nirgendwo sonst. Er ist das Licht der Welt, das bereits gekommen ist und in Ewigkeit leuchten wird, sodass es niemals mehr dunkel wird. Übrigens, als interessanter Nebengedanke, bei diesem Geheimnis Gottes ist die gesamte Dreieinigkeit mitbeteiligt. Es ist das Geheimnis des Willens Gottes. Es ist das Geheimnis des Christus oder über den Christus und das Geheimnis findet seine Erfüllung in Christus. Und das Geheimnis wird offenbart durch den Geist. Ist das nicht cool? Und unsere Rolle in all dem, was ist unsere Rolle als Gemeinde? Wir sind der Ausdruck des Geheimnisses Gottes, dieses wunderbaren Geheimnisses in unserer Zeit, bis dass Jesus wiederkommt. Und darüber möchte ich jetzt im zweiten und im letzten Punkt, der nicht ganz so lang dauert, noch ein bisschen reden. Also zweitens, die Gemeinde in Geheimnis. Wir haben die letzten beiden Wochen schon von Roland und Christoph über die Gemeinde gehört und vor allem letzte Woche war dieser Baugedanke, dass die Gemeinde ein Tempel Gottes ist, zu dem wir alle als Hausgenossen mit auferbaut werden, zu einem Haus Gottes im Geist. Und da finde ich ganz interessant die Stelle in Epheser 1, wo Paulus zum ersten Mal das Geheimnis erwähnt, wo er dann schreibt, dass alles unter Christus zusammengeschlossen wird. Dazu möchte ich euch gern einen Kommentar von der Reformation Study Bible vorlesen, also Kommentar zu 1, Vers 10. Dort schreiben sie, die Autoren, dass Christus alles unter sich vereint, bezieht sich auf sein Amt als Vorsteher oder Verwalter in Gottes Ratschluss. Dieses Wort, also das Vereinen, bezieht sich sonst in der griechischen Welt auf einen Haushalter oder auf einen Vorsteher eines Haushalts. Es wird auch in dieser Bedeutung zum Beispiel in Lukas 12, Vers 42 bis 44 verwendet. Der Gedanke dahinter scheint zu sein, dass der kosmische Haushalt zerbrochen und in Unordnung ist, da die Haushalter dies zuließen, also Adam und seine Nachkommen. Christus ist der treue Haushalter, der gekommen ist, um den zerstückelten Haushalt wieder zusammenzuführen, vor allem die zersplitterten Beziehungen in der Familie des Haushalts. Und dann lesen wir in Kapitel 2 am Ende, dass wir Mitbewohner des Hauses Gottes sind. Dass Christus als unser Hausverwalter, als Eckstein des Hauses, uns erbaut zu einem Tempel Gottes. Das heißt, hier passen die Worte auch wieder zusammen. Und deswegen ist es absolut notwendig, dass Jesus uns als der Hausvorsteher leitet, weil er unser Haupt ist. Ich denke, dass viele von uns, wenn sie jetzt mal auf die Schnelle Gemeinde definieren müssten, selbst wenn sie es anders definieren, aber im Hinterkopf vermutlich, vor allem eine Gemeinschaft von Menschen sehen, die dasselbe glauben. Wir sind Menschen, die an Jesus Christus glauben und das macht die Gemeinde aus. Vielleicht noch dazu zu sagen, wir sind der Körper des Herrn Jesus, aber wir würden es auf der Straße weniger sagen, weil es komisch klingt. Körper an sich ist eigentlich kein komischer Begriff. Es gibt den Leerkörper, es gibt den Hohlkörper. Aber so wie der Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, unser eigener Körper, so ist auch der Gesamtkörper der Gemeinde, der Körper des Herrn Jesus Christus, erst recht ein Tempel Gottes. Und in seiner Rolle als Zeugnis der Weisheit Gottes auf dieses Geheimnis hin, hat die Gemeinde noch einen ganz besonderen Stellenwert. Vor einigen Tagen saß ich am Balkon bei uns zu Hause und wir haben jetzt einen wunderprächtigen Balkon mit großartiger Aussicht. Bei schönem Wetter sehen wir den Sonnenuntergang. An dem Abend war aber alles mit schwarzen Wolken überzogen, komplett dicht, dunkel. Auch schön zum Anschauen, wenn man im Trockenen sitzt. Und dann plötzlich riss an einer Stelle diese Wolkendecke auf. Und durch ein Loch schien das helle Licht dieses Sonnenuntergangs nach vorne. Auf einmal konnte ich sehen, was hinter dieser Wolkendecke vor sich ging. Und im Laufe der nächsten halben Stunde ungefähr, bis die Sonne unter war, riss dieses Wolkenloch immer weiter auf. Das war wirklich ein ovales Loch, das immer weiter, immer größer wurde. Und auch wenn die Sonne langsam unterging, konnte ich immer mehr sehen, wie gewaltig diese Pracht, dieses Schauspiel eigentlich sein muss, das noch meinen Augen verborgen blieb. Am nächsten Abend habe ich es dann gesehen. Und mit der Gemeinde ist es genau so. Als Jesus in die Welt kam, da kam das Licht in die Welt, da brach Licht durch das Dunkel. Gleißend, aber erstmal klein. Und mit der Gründung der Gemeinde wächst dieser Lichteinbruch immer weiter. Wie die Gemeinde wächst, wächst auch dieses Loch in der Finsternis um uns herum. Und die Gemeinde ist ein Sichtfenster auf die Herrlichkeit der Ewigkeit bei Gott. wenn wir auf die Gemeinde Gottes schauen, dann schauen wir durch ein Portal hindurch und sehen die herrliche Ewigkeit bei Gott. Die Gemeinde Gottes ist eine Macht in der unsichtbaren Welt. Eine gewaltige Macht. Eine Kraft, die vom Geist Gottes in uns allen ausgeht. Wir sind das Reich Gottes, das wächst, bis Jesus selbst den Feind vernichtet, um dann endgültig das Reich Gottes zu begründen und festzumachen. Wir sind das Licht dieser Welt. Wir sind das Zeugnis für Gottes Weisheit. Wir sind der Blick auf die unfassbaren Reichtümer, die in Christus verborgen sind. Und das ist unsere Rolle als Gemeinde. Wir haben in den letzten Monaten sehr viel über die Schätze und Segnungen gehört, die wir in Christus haben. Aber lasst euch davon bitte nicht täuschen. Diese unvorstellbar großen Segnungen seien für uns allein. Für dich, für mich und sonst für keinen. Die Gemeinde ist das Reich Gottes auf Erden, bis es vollendet ist. Und wir sind als Einzelne sehr wohl berufen vom Herrn. Wir stehen als Einzelne in der persönlichen Beziehung zum Herrn Jesus, aber um dem Leib zu dienen, um der Gemeinde zu dienen und damit der Ehre Gottes zu dienen. Paulus schreibt, ihr seid teuer erkauft, ihr gehört euch nicht mehr selbst. All die Segnungen, all die Geschenke, all die Schätze, all das Wunderbare, das Gott uns in und durch Jesus schenkt und bereits geschenkt hat, ist doch schlussendlich zu seiner Ehre. Für Jesus, nicht für uns. Das steht vielfach im Wort Gottes und egal welchen Brief du liest, du kommst immer wieder zwischen den Zeilen oder direkt mit der Faust aufs Auge da drauf, dass alles zur Ehre Gottes ist. Auch wir haben mindestens zwei Stellen schon davon gelesen und ich möchte jetzt zwei vorlesen. Epheser 1, Vers 5 bis 6. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Er hat uns nicht vorherbestimmt, damit es uns gut geht. Es geht uns in ihm gut. Aber wieso? Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Kapitel 1, 9 bis 12. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Alles unter einem Haupt zusammenzufassen in Christus, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen. Wir sind als Christen nicht allein, Gott sei Dank. Wir sind nie allein. Und es war für mich eine dermaßen große Ermutigung in den letzten Tagen, viele Geschwister zu wissen, die für mich beteten. Und gestern Nacht noch zu wissen, dass ich einige Leute anrufen hätte können und viele E-Mails ausgeschrieben habe und wusste, die werden gelesen und die Leute beten für mich. Ein Christ, der sich der Gemeinde enthält oder der sich daraus entfernt, der sich zurückzieht, nimmt sich aus dieser Zeugnisfunktion heraus, zu der Gott uns eigentlich berufen hat, im Geheimnis des Herrn Jesus. Jesus war es, der die Finsternis der Welt durchbrach, und in ihm kann die Gemeinde als Licht weiter scheinen und die Finsternis durchdringen und Zeugnis sein auf diese Herrlichkeit, auf die Offenbarung des Geheimnisses. Aber ein einzelner Christ auf sich allein gestellt, was soll er für Leuchtkraft vollbringen? Ich sage nicht, dass Gott nicht einzelne Christen aus der Gemeinde herausberuft und irgendwo hinstellt, um dort Zeugnis zu sein. Das tut Gott. Aber wozu? Um die Gemeinde weiterzubauen. Um dort, wo er Einzelne hinstellt, Gemeinde zu gründen. Zeugnis zu sein. Wenn Gott nicht beruft, sollten wir in der Gemeinde bleiben. Wenn wir trotz all der Streitigkeiten und Probleme und Uneinigkeiten von Gott nicht ganz klar das Zeichen haben, geh, dann sollten wir bleiben. Denn die Gemeinde Gottes ist als unanklagbar dargestellt durch Jesus Christus. Da sollten wir nicht klagen. Natürlich dürfen wir Fehler ansprechen, sollten wir auch machen, aber nicht die Gemeinde wechseln. Es kann sein, dass an jedem Abend, als ich auf dem Balkon saß, irgendwo vor der Wolkendecke ein Glühwürmchen sein Bestes tat, um Licht zu geben. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur auf dieses riesige Loch geschaut, durch das die Herrlichkeit dieses Sonnenuntergangs hindurchschien. Das Geheimnis Gottes ist Christus, dem alles unterworfen ist. Er ist das Haupt über alles, auch die Gemeinde. Und in ihm ist uns alles unterworfen und davon sind wir Zeugnis. Ein Portal in die Ewigkeit. Und das ist der Untertitel der heutigen Predigt, die Gemeinde als Portal für die Ewigkeit. Gott führt uns in seiner Gnade zu unserem Wohl. Er meint es gut mit uns. Er ist ein liebevoller Gott und er schenkt uns unglaublich viel. Aber zuerst zu seiner Ehre. Für ihn. Bei Gott ist es kein Widerspruch, zuerst für seine Ehre und dann auch für uns zu handeln. Bei uns ist es ein Widerspruch, zuerst für uns zu handeln und dann für Gott. Es geht nicht. Und seine Ehre findet sich in der Gemeinde, die sein Leib ist, der Leib Christi. Wir stehen daher, weil wir genau dieses Zeugnis sind, weil wir genau dieses Portal auf die Ewigkeit bei Gott hin sind, weil wir als Gemeinde zeigen, dass Jesus gesiegt hat und dass er am Ende herrschen wird über alle Mächte. Genau deswegen stehen wir als gesamte Gemeinde in einem unglaublich schweren und gefährlichen Kampf in der unsichtbaren Welt. Und wir unterschätzen den Kampf sehr. Aber wir werden von allen Seiten angegriffen und auch von innen. Überall sitzt der Feind und schaut, wo er reinstechen und piesacken kann. Aber wir sind nicht allein, denn wir wissen, dass Christus in uns ist und dass wir ein Tempel sind zur Herrlichkeit Gottes. Gut, kurze Zusammenfassung, wirklich ganz kurze Zusammenfassung, ist nur so viel Text. Gott, der Allmächtige, hatte vor Ewigkeiten schon den Willen gefasst, alles in Christus zu vereinen und ihn über alles zu erhöhen. Das war ein Geheimnis, das er jetzt uns offenbart hat durch die Propheten. Und die Erfüllung dieses Geheimnisses begann mit dem Auftreten Jesu und wird durch seinen endgültigen Sieg vollendet. Und bis dahin, bis Jesus Christus endgültig siegt, sind wir als Gemeinde der manifeste Ausdruck dieses Geheimnisses, der Offenbarung dieses Geheimnisses und damit Zeugnis von Gottes gewaltiger Weisheit. Dem Herrn sei unendlich Dank dafür, dass wir Kinder Gottes sein dürfen und als Ausdruck seines Geheimnisses als Licht auf seine Ewigkeit hindeuten dürfen. Was für ein unvorstellbares Privileg aus seiner Kraft. Amen.